Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir das Buch Geheimagent Leonard und die Astronauten aus der gleichnamigen Reihe. Ich habe mich ja schon sehr früh für Raumfahrt und Weltraum interessiert. Hallo Heike, wie war das denn bei dir? Hattest du als Kind auch den Berufswunsch, Commander im Space Shuttle zu werden?
Hallo Marc. Nee, mit Astronauten, Weltraum und diesem ganzen Kram hatte ich als Kind eigentlich überhaupt nichts am Hut. Auch Leonard kannte ich vorher noch nicht, sodass ich in der heutigen Folge eigentlich überhaupt nicht mit Kindheitserinnerungen dienen kann. Mein erster Kontakt mit diesem ganzen Themenkomplex würde ich mal zurückführen auf den Film Apollo 13 mit Tom Hanks aus dem Jahr 1995. Den fand ich super gut und den finde ich auch heute noch klasse, ist einer meiner Lieblingsfilme bis heute. Und daraufhin habe ich dann auch ein paar Reportagen und Dokumentationen über das Apollo-Programm mir angeguckt und daraus gezogen, dass der Apollo 13-Film tatsächlich einigermaßen realistisch ist, sodass, falls ich heute irgendwelches Wissen über Raumfahrt einwerfe, ich das vorwiegend aus diesem Apollo 13-Film ziehe.
Meine erste Begegnung mit Weltraum waren zwei Monchichis. Ich hatte als kleines Kind zwei dieser lustigen Plüschfiguren und eins hatte einen silbernen Astronautenanzug mit Helm. Ich habe dann immer Mond gespielt und als Kind natürlich nicht gewusst, dass mit einem geknöpften Anzug, einem Raumhelm ohne Sichtschirm und ohne Rückentornister da natürlich nicht viel zu machen war. Aber was verstehe ich schon als Fünfjähriger davon? Und die zweite Begegnung war dann mein erster Vortrag im Physikunterricht in der Schule. Ich hatte mich extrem gut meines Erachtens darauf vorbereitet, habe das Buch Die schwarzen Löcher von Isaac Asimov von vorne nach hinten durchgearbeitet. Und dann einen Vortrag gehalten über Sternentwicklung. Wann wird es ein schwarzes Loch? Wann ein blauer Riese und so weiter? Allerdings hat sich der Aufwand nicht so ganz ausgezahlt, denn ich habe nur eine 2 bekommen. Da war ich ziemlich enttäuscht. Aber mein Lehrer meinte, ich hätte müssen zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung geben. Ich habe das damals nicht so ganz eingesehen und auch später im Beruf nicht, dass ich Zeit rauswerfen soll, um nochmal dasselbe zu sagen, was ich vorher schon mal gesagt hatte. Die Buchreihe Geheimagent Leonard stammt ursprünglich aus dem Französischen, erschien dort in den 60ern bis 80ern unter dem Titel L'Angelot. Es gibt insgesamt 40 Bände im Original, von denen leider nur 18 ins Deutsche übersetzt wurden und im Schneider Verlag erschienen sind. Darüber gibt es auch noch 3 Hörspiele in Deutsch, unter anderem auch für die heutige Folge. Leonard ist der jüngste Leutnant im FND, dem französischen Nachrichtendienst, der manchmal aber auch mit der französischen Abkürzung SNIF dargestellt ist. Das Wahlmotto lautet im Französischen solitaire mais solidaire.
Die Übersetzungen ins Deutsche sind leider in sich auch nicht konsistent. Offensichtlich hat jeder Band ein anderer Übersetzer in den Fingern gehabt. Das spiegelt sich unter anderem daran, dass es mal der FND ist, mal der SNIF. Der Wahlspruch wird auch jedes Mal anders übersetzt. Unter anderem jeder für sich, aber alle für jeden oder allein, aber für alle. Also es ist mehr oder weniger so das Drei-Musketier-Motto, aber jedes Mal in einem anderen Wording.
Leonard hat seinen Titel direkt nach der Ausbildung bekommen, da er in seinem ersten Fall schon die Schule des FND gerettet hat.
Während er sich selber noch in Ausbildung befand.
Und seine Klassenkameraden mussten dann als Kadetten anfangen. Man könnte Leonard charakterisieren als Draufgänger, heutzutage vielleicht als Adrenalin-Junkie. Er kennt keine Angst und ich persönlich finde, dass er übermutig ist. Seine Fälle finden in der ganzen Welt statt, auch in Frankreich oder im europäischen Ausland. Er war auch mal in Nordafrika oder in Nord- oder Südamerika. Leonard kam zum FND über, wie ich finde, so eine Art französische Musterung. Er erschien vor einer Kommission, die alle Militärgattungen umfasste und auch einen Vertreter des FND, musste Fragen beantworten. Deren Antworten wurden zeitgerecht einem Elektronengehirn vorgelegt, was dann eine Vorab-Auswahl traf. Und auch der Vertreter des FND hat dann endlich mal eine Karte bekommen und sich gefragt, was er denn mit diesem blonden Jüngelchen anfangen soll. Es gibt 2 wiederkehrende Nebencharaktere, insbesondere Professor Marais und seine Tochter Sylvia, die ihm bei dem einen oder anderen Fall helfen oder auch selbst mal Zielobjekt eines Falles sind. Und auf der Gegenseite die Organisation Sphinx mit ihrem Vertreter Sydney. Die Sphinx beschreibt sich hochtrabend als globales Finanzsyndikat, das quasi sämtliche Geldströme der Welt kontrolliert und alle Staats- und Regierungschefs sind Marionetten in ihren Händen. Wenn man sich die Fälle durchliest und sieht, wie die Sphinx gegenüber Leonard abschneidet und insbesondere Sydney, dann kann man der Beschreibung nicht so ganz trauen. Sydney ist doch recht tollpatschig.
Ja, aber so dieses Motiv einer allumfassenden Organisation, die der ultimative Gegner ist, spiegelt sich ja auch in James Bond wider. Und Leonard wurde gerne auch mal als das französische Gegenstück zu James Bond bezeichnet. Auf den Klappentexten wird das teilweise auch sogar mit abgedruckt. Leonard, der französische James Bond, kein Wunder, hinter dem Pseudonym Leutnant X, unter dem diese Romane veröffentlicht wurden, steckt jemand, der sich auskennt. Angeblich soll das Wladimir Volkov sein, der tatsächlich beim französischen Nachrichtendienst gearbeitet hat, bevor er diese Spionage-Jugendromane geschrieben hat. Auch dazu wieder die Parallele zu James Bond. Ian Fleming war ja auch beim Nachrichtendienst. Kommen wir jetzt zu den speziellen Fakten des heutigen Falls. Das Original L'Angelot et les Cosmonautes ist Band 14 der Reihe und 1970 erschienen. Die deutsche Übersetzung Geheimagent Leonard und die Astronauten ist Band 6, weil wir ja, wie gesagt, nicht alle Bände aus dem Französischen übersetzt haben. Die Ausgabe, auf die wir uns beziehen, ist ein Schneiderbuch. Eigenwerbung Schneiderbücher, wer jung ist, liebt das Schneiderbuch. Was unter anderem, zumindest für mich, damit zu tun hatte, dass auf der letzten Seite gerne mal eine Seite voll Witze abgedruckt waren, was ich als Kind ganz toll fand. Heute finde ich die Witze sehr lahm, aber ich meine, die sind auch 50 Jahre alt. Und in der Mitte war auch gerne mal noch diese Karte mit einem Gewinnspiel.
Ich habe bei diesen Gewinnspielen immer gerne mitgemacht. Also man sieht ein abgedrucktes Cover eines Buches und Multiple-Choice-mäßig muss man dann als Kind erraten, wie könnte der Titel des Buches heißen. Ich habe nie was gewonnen. Mein größter Gewinn war mal ein Vierer im Lotto. Allerdings habe ich den verbummelt und nicht richtig in meine Fahrradsatteltasche gesteckt, sodass der jetzt irgendwo auf einem Fahrradweg rumliegt. Das hat mich dann erinnert an Brandl aus unserer Folge über Captain Blitz, der ja für 50.000 Mark ein Programm gekauft hat und das Blatt Papier achtlos unter den Tisch hat fallen lassen. Ich hoffe mal, dass mein Vierer nicht auch 50.000 Mark wert gewesen wäre.
Unser Schneiderbuch hat 107 Seiten, ist in 10 Kapitel aufgeteilt und hat einige kleine Schwarz-Weiß-Illustrationen, die teilweise ein komisches Format haben. Also ich bin es ja gewöhnt, dass Illustrationen ganzseitig sind oder vielleicht auch mal halbseitig. Aber in diesem Band gibt es tatsächlich auch einmal nur in der oberen linken Ecke eine kleine Illustration oder ein Hochhaus, wo Leonard mal wieder die Fassade runterklettert, sodass die Seite nicht horizontal, sondern vertikal geteilt ist. Das heißt, ich habe den Text auf der linken Seite und auf der rechten Seite die Illustration. Auf dem Cover von Leonard und die Astronauten sieht man eine große Rakete, die anscheinend gerade startet. Jedenfalls kippt der Versorgungstower gerade schon um. Außerdem kommt uns ein Ami-Schlitten in einer Staubwolke entgegengerast und im Vordergrund rennt Leonard Richtung Rakete. Das ist allerdings nur eine Illustration. Diese Szene passiert so in der Handlung nicht. Der Handlungszeitraum umfasst 5 Tage, startet morgens ungefähr um 10 und endet so gegen Mittag am 5. Tag. Auf dem Klappentext ist nur die Rede von einer skrupellosen Sabotage des Marsflugs. Worum es genau geht oder dass eine Klimaanlage die Hauptrolle spielt, wird da noch nicht erwähnt. Wie Marc vorhin schon gesagt hatte, gibt es auch ein Hörspiel von Schneiderton, was wahrscheinlich die Audioabteilung des Schneiderbuchverlags ist. Dieses Hörspiel ist von 1987. Wir werden uns aber im Grunde auf das Buch beziehen und das Hörspiel nur am Ende kurz streifen. So Marc, dann kannst du in die Handlung eintreten.
Kapitel 1 startet an Tag 1 etwa um 10 Uhr in Paris. Leonard hat eine Beobachtungsmission. Er wartet in seinem Auto vor dem Institut für Kälteforschung. Sein Auto ist auch wieder eine Referenz an James Bond. Es ist beschrieben als ein 2CV mit verstärktem Chassis, getuntem Motor und einer total modernen Funkanlage. Leonard ist enttäuscht über diesen Routineauftrag, weil er kann sich einfach nicht vorstellen, was sein Institut für Kryogenie denn mit der französischen Landesverteidigung zu tun hat. Er hätte es lieber gehabt, wenn das ein atomwissenschaftliches Institut gewesen wäre. Er wartet also und irgendwann kommt die Zielperson aus dem Gebäude heraus, ein Monsieur Bully, wie Sie wissen, und er trägt einen Koffer und so wie er ihn trägt, scheint er sehr schwer zu sein. Bully hat ein Taxi gerufen und fährt zu dem Hotel, in dem er abgestiegen ist. Leonard verfolgt ihn. In dem Hotel checkt Bully dann aus und sagt auffällig unauffällig ganz laut, dass er nach London fliegen wird, weil er hat Leonard bemerkt und ich weiß nicht, ob er ihn wirklich verdächtig findet, aber man merkt schon, dass er seine Spuren verwischen will. Dann kommt ein Hotelpage und bringt einen zweiten Koffer, ich vermute mal die Kleidung, der genauso aussieht wie der schwere Koffer. Den leichten Koffer darf der Page zum Taxi tragen, aber den schweren behält Bulli immer in der Hand, auch im Taxi. Sie fahren dann zum Flughafen Orly außerhalb von Paris. Leonard folgt weiter, weil jeder Beamte, zivil oder militärisch, verpflichtet ist, dem Amtsinhaber einer FND-Karte zu helfen, kann Leonard einfach sein Auto irgendwo stehen lassen, holt sich den nächstbesten Polizisten und der muss den Wagen dann verkehrsgerecht parken.
Diese Karte erinnert mich ein bisschen an die Karte, die die drei Fragezeichen von Kommissar Reynolds haben. Der Inhaber dieser Karte ist ehrenamtlicher Junior-Detektiv der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörden befürworten jegliche Unterstützung von dritter Seite oder so ähnlich.
Im Flughafen geht Bulli zuerst, wie erwartet, zum Schalter einer britischen Fluglinie nach London. Aber seltsamerweise gibt er seinen Koffer nicht auf. Leonard befragt dann die dortige Schalterbeamtin und erfährt, dass Bulli erst für den Abend gebucht ist, für 18 Uhr. Jetzt ist es etwa 11 Uhr und da fragt sich Leonard natürlich, was will er denn jetzt 7 Stunden auf dem Flughafen machen? Er beobachtet ihn weiter. Bulli ist außer Atem, weil der Koffer doch sehr schwer zu sein scheint. Und nach einer gewissen Zeit, als sich Bulli wieder beruhigt hat, geht er an den Schalter einer amerikanischen Fluglinie. Und diesmal gibt er sein Gepäck auf. Leonard erfährt, er fliegt nach New York mit einer Maschine um 12:30. Er ruft daraufhin den FND an und behält währenddessen Bulli im Auge. Sein Vorgesetzter, Mo Farrow, gibt ihm nun den Auftrag, ihm zu folgen, nach Amerika. Allerdings ist das eine reine Beobachtungsmission. Der FND wird Sorge tragen, dass er einreisen kann und gefälschte Papiere vorbeibringen und die Maschine so lange am Boden halten. Leonard wartet daraufhin ein bisschen. Dann kommt ein Beamter der Flughafenpolizei, der vom FND verständigt wurde, und wird in dessen Büro geleitet. Dort liegen alle Pässe der Passagiere der Maschine nach New York. Leonard, ganz Agent, schaut die Pässe durch, lässt sich aber nicht anmerken, als er Monsieur Bulli erkennt. Der wahre Name, falls der Pass stimmt, ist Wallace Sherman. Er ist amerikanischer Staatsbürger und Präsident einer New Yorker Gesellschaft. Interessant ist hier, im Pass steht auch noch seine New Yorker Wohnadresse. Im Deutschen ist es so, dass im Reisepass der Wohnort steht, aber nicht die gesamte Adresse. Ich weiß jetzt nicht, ob das in den 70ern in Amerika anders war. Was in Deutschland auf jeden Fall noch nie der Fall war, war die Berufsbezeichnung. Man kann, wenn überhaupt, einen Doktortitel eintragen lassen, aber selbst ein Diplom geht in Deutschland schon nicht. Dann kommt der angekündigte Kollege vom FND, bringt ihm Ausweispapier und einen Führerschein und Leonards Name in Amerika lautet nun Pierre-Louis Crépon. Das Ganze hat gar nicht allzu lange gedauert. Leonard geht in die Maschine und die Maschine kann mit nur etwa 10-minütiger Verspätung dann nach New York starten. Die Anweisungen besagen auch, dass der Kontakt über Eilbriefpost gehalten werden soll und in ganz besonders dringenden Fällen darf Leonard auch anrufen. Was so eine recht interessante Diskrepanz ist gegenüber, man fliegt zum Mars, aber soll dann quasi noch mit Brieftauben mit seiner Dienststelle kommunizieren.
Auslandsgespräche erst recht über den Atlantik werden damals noch sündhaft teuer gewesen sein. Der FND muss auch sparen.
Während des Fluges hat Leonard Zeit, ein bisschen nachzudenken über den Auftrag. Der Autor macht also eine kleine Rückblende. Es begann vor einiger Zeit, als das Institut für Kryogenie einen Auftrag bekommen hatte, eine funktionierende Klimaanlage zu kopieren, allerdings sie absichtlich mit einem Defekt zu versehen, sodass sie bei Überschreiten einer bestimmten Temperatur sich ausschaltet. Das kam dem Direktor des Instituts sehr suspekt vor. Er hat daraufhin den französischen Premierminister verständigt und der hat dem FND den Auftrag gegeben, die ganze Sache doch mal zu untersuchen. Monsieur Bulli holte die defekte Klimaanlage dann ab, bestand aber darauf, dass vor seinen Augen die intakte wirklich vernichtet wird, was dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen dubiosen Aspekt gibt und den Verdacht nährt, dass da etwas Verbrecherisches vor sich gehen könnte. Nach 6 Stunden landet Lenne dann in New York.
Beim Faktenchecker ist jetzt hier wieder eine rote Lampe aufgeleuchtet. Wenn die geplante Abflugszeit 12:30 ist und Leonard das Ganze um wenige Minuten verzögert, gehen wir mal davon aus, er startet um 12:45. Im weiteren Text wird gesagt, das Flugzeug landet in Amerika Ortszeit 14:45. Und es wird gesagt, sie fliegen knapp 6 Stunden. Da wir aber genau eine Zeitverschiebung von 6 Stunden haben, müssten sie exakt zu der gleichen Uhrzeit, Ortszeit, landen, zu der sie Ortszeit auch weggeflogen sind. Irgendwo fehlen da 90 Minuten.
Leonard hat eine reine Beobachtungsmission zu erfüllen, denn aufgrund der Kürze der Zeit hat es der FND nicht geschafft, den Amerikanern die Ankunft eines französischen Agenten zu melden. Und deswegen ist er auf sich alleine gestellt und kann auch die Unterstützung der Polizei dort nicht in Anspruch nehmen. In Amerika selbst muss Leonard durch den internationalen Eingang, sein Koffer wird durchsucht, währenddessen sieht er noch kurz, dass Charmin einen kleinen Disput am Zoll hat, aber da er, wie ihm eine Mitreisende übersetzt, da Charmin eine Klimaanlage ausgeführt hat und jetzt auch eine Klimaanlage wieder einführt,
und die ja gleich aussehen,
ist für den Zollbeamten alles in Ordnung und er kann ohne Probleme durch. Bei Leonard dauert es viel länger und als er dann schließlich in Amerika offiziell ankommt, hat er Charmin natürlich verloren. Er nimmt sich ein Taxi und fährt zu Shermans Adresse, die er aus dem Pass gelesen hat. Dort klingelt er, macht eine erste Observierung, aber es macht niemand auf. Und Leonard macht sich dann auf in das nächstbeste Hotel, ruft bei Sherman nochmal an und erfährt, dass er in seinem Haus in Florida ist.
Das zweite Kapitel spielt dann am nächsten Morgen. Leonard beschließt, dass er Sherman nach Florida folgen wird, bucht sich einen Flug und fliegt nach Melbourne, Florida. Das ist wohl der nächstgelegene Flughafen zum Cape Kennedy, wo die Raketen starten. Am Flughafen mietet sich Leonard ein Auto und ein Running Gag in diesem Buch ist, dass er sich ständig wundert, wozu man in Amerika einen Ausweis braucht oder nicht. Zum Automieten braucht er nämlich nur seinen Führerschein, weder einen Pass noch muss er eine Kaution hinterlegen. Das geht alles sehr, sehr einfach. Da er bisher noch keinen anderen Anhaltspunkt hat, fährt Leonard erstmal zu Charmans Wohnadresse, die er aus dem Telefongespräch am letzten Abend erfahren hat, und möchte erstmal das Haus observieren. Um sich dabei die Zeit zu vertreiben und gleichzeitig was Sinnvolles zu tun, hat er sich vorher eine Zeitung gekauft, um sein Englisch aufzufrischen. Wir erfahren nämlich im Flugzeug schon, dass er das Gefühl hat, je weiter er sich Amerika nähert, desto schlechter wird sein Englisch. Ganz geschickt wird jetzt für den Leser nochmal eine Information gestreut. In dieser Zeitung liest er nämlich unter anderem einen Bericht über die Mars-Mission, einen großen Bericht mit Foto über den Astronauten Frank Horden. Das wird nachher nochmal wichtig werden. Irgendwann kommt Charmin dann aus seinem Haus, steigt ins Auto, packt diesen ominösen schweren Koffer, in dem wahrscheinlich immer noch die Klimaanlage ist, in sein Auto und fährt in Richtung des Kennedy Space Center. Dazu muss er unter anderem auch eine gebührenpflichtige Brücke überqueren und wir kriegen lang und breit erklärt, wie diese Mautstation funktioniert. Das scheint in den 70ern in Frankreich noch nicht wirklich bekannt gewesen zu sein. Man bekommt erklärt, da ist eine Schranke über der Fahrbahn, man muss ein Geldstück einwerfen und dann wird wie von Geisterhand die Schranke geöffnet und man darf weiterfahren. An der Kennedy Air Force Base angelangt, gibt es dann aber auch noch einen menschlichen bewachten Posten, an dem Leonard abprallt, also Charmin zeigt seinen Ausweis und darf passieren, während Leonard von diesem Posten abgewiesen wird, sodass er umkehren muss. Leonard beschließt dann von der anderen Richtung, über den Touristeneingang sozusagen, auf das Gelände zu kommen und macht erst einmal eine Bustour und guckt sich das ganze Gelände an. Während dieser Bustour sieht er dann irgendwann den sehr auffälligen goldenen Cadillac von Charmin vor einer riesigen Montagehalle stehen. Das heißt, er hat ihn mehr oder weniger dann doch wiedergefunden, auch wenn er zu diesem Militäreingang nicht reingelassen wurde.
Ich habe das damals nicht direkt verstanden, aber wenn man jetzt aufmerksam liest, dann könnte man natürlich die Verbindung ziehen. Defekte Klimaanlage, Montagehalle und Marsrakete, da hängt was miteinander zusammen.
Nach der Bustour hat Leonard jetzt erstmal Hunger und beschließt, Mittag zu essen. Und in der Kantine trifft er einen Journalisten, der sich vorstellt als Mr. Graham, später allerdings auch nie wieder auftaucht. Und dieser Journalist ist jetzt erstmal eine Fundgrube an neuen Informationen für Leonard und für den Leser. Der ist nämlich mit einer großen Reportage über den Astronauten und über den Marsflug beschäftigt und erzählt Leonard einige Einzelheiten. Nämlich, dass die Rakete, die Kapsel und das ganze Zubehör nicht von der NASA selbst produziert werden, sondern von privaten Firmen. Unter anderem die super-duper tolle Klimaanlage Foster 3000, die beste, die es überhaupt gibt, die von den Foster-Werken produziert wird. Und dass es auch noch eine Konkurrenzfirma gab, die Sydney-Werke, die relativ sauer waren, dass Foster ihnen diesen lukrativen Auftrag weggeschnappt hat. Da schaltet Leonard und sagt, ah ja, Foster und Sydney, ich hab doch da mal was gehört, mein Bruder ist in der Branche tätig, der hatte mal was zu tun mit einem gewissen Mr. Charmin. Arbeitet er vielleicht bei den Sydney-Werken? Und dann lacht der Journalist ihn aus und sagt, nee, Charmin ist der Vizepräsident der Foster-Gesellschaft. Damit lässt er Leonard erstmal relativ ratlos zurück. Der Vizepräsident der Foster-Werke hat eine Foster-Klimaanlage nachbauen lassen, die defekt ist. Was soll das denn? Um diese Frage zu beantworten, beschließt Leonard, sich erstmal wieder bei den Foster-Werken umzugucken Das Hauptquartier ist in New York, das heißt, er fliegt mal wieder zurück.
In Kapitel 3 sind wir jetzt wieder in New York. Es ist Abend, Leonard landet, nimmt sich einen Hubschrauber zum Hotel, in dem er absteigt, und übernachtet dort. Hier ist ganz interessant, er denkt drüber nach, dass man in Amerika aufgrund der großen Entfernungen ja das Flugzeug benutzt, wie anderswo den Bus. Er ist ja jetzt immerhin schon zweimal zwischen New York und Florida hin und her geflogen. Am nächsten Tag besucht er dann die Niederlassung der Foster-Werke. Er möchte ganz unspezifisch eine Besichtigung, weil er noch nicht so genau weiß, wo der Fall hingeht. Allerdings kommt er nicht weit, er kommt in die Eingangshalle und dort wird er abgewiesen, weil die Werke erlauben einfach keine Besichtigung. Er erfährt, dass der Präsident John Foster nicht da ist, Sherman ja auch nicht. Insofern kommt er hier nicht weiter, verlässt das Gebäude und schaut in einem Telefonbuch nach der Privatadresse von Gene Foster nach. Dort fährt er hin. In dem Gebäude ist unten ein Doorman, wie es in Amerika häufig der Fall ist. Er fragt nach Gene und lässt sich anmelden. Man kennt ihn aber nicht, weist ihn ab. Insofern wäre die Sache eigentlich erledigt. Aber Leonard ist ja, wie im Buch steht, in allen Kampfsportarten firm und legt den Doorman aufs Kreuz und fährt dann trotzdem hoch zu Gene. Was ich ein bisschen unlogisch finde, weil was erwartet denn Leonard, dass der Doorman jetzt tut? Ein Doorman hat in der Regel ja auch so eine Art Sicherheitsfunktion. Das heißt, wenn ein Gast, der nicht gewünscht ist, ihn überrumpelt und dann hochfährt, dann wird der nachrennen, die Polizei anrufen, Kollegen verständigen, zumindest mal oben Bescheid sagen, dass da jemand kommt, der eigentlich nicht hochkommen soll. Aber das wird überhaupt nicht mehr aufgelöst oder benutzt. Lennon kommt auf jeden Fall jetzt oben an, klingelt und wird eingelassen, weil man hält ihn für den Französischlehrer.
Der sowieso gerade zu dieser Zeit ungefähr erwartet wird.
Er trifft dann zuerst ein junges Mädchen, möchte aber natürlich den Präsidenten der Firma sprechen und sagt dann, das machen wir später mit dem Französischlehrer, wo ist denn ihr Herr Papa? Und dann erfährt er jetzt, dass Gene Foster, das Mädchen, die Präsidentin der Foster-Werke ist, was insofern auch ein kleines bisschen seltsam ist, weil er wahrscheinlich die ganze Zeit als Franzose von Jean Foster geredet hat und Mister. Und zumindest mal die Foster-Werke, Empfangsdame, müsste ja wissen, dass die Präsidentin eine Präsidentin ist. Das wird aber auch nicht aufgeklärt.
Wir erfahren von Jean auch noch, dass Mr. Sharman ihr Vormund ist, weil sie noch nicht volljährig ist. Trotzdem ist sie schon Präsidentin der Foster-Werke, weil sie die Aktienmehrheit hält.
Allerdings ist Leonard jetzt in Zeitnot, weil der echte Französischlehrer ja gleich erwartet wird. Und er denkt sich, dass die Tochter des Firmengründers die Firma ihres Vaters nicht schädigen will. Insofern vertraut er sich ihr an und erzählt, dass er französischer Sicherheitsbeauftragter ist, der sich um Frank Horton kümmern soll. Dann kommt wirklich gleich der echte Französischlehrer. Der Butler namens Seraphine ist etwas verwundert, dass jetzt zwei Französischlehrer da sind. Gene bittet ihn aber, den anderen wegzuschicken. Leonard sagt, es wäre ein Konkurrent, der sauer ist, dass er den Auftrag nicht bekommen hat. Seraphine findet das aber dubios und ruft seinen Auftraggeber an und der ist Sherman. Sherman befiehlt dann, dass Leonard bis zum Abendessen bleiben soll. Er würde aus Florida zurückkommen, um sich diesen ominösen zweiten Französischlehrer selbst mal anzuschauen. Leonard striezt daraufhin den Butler, er möchte ein französisches Mittagessen haben, weil wenn er bis zum Abendessen da bleiben soll, dann will er jetzt auch was zwischen die Zähne kriegen. Als Seraphine dann weg ist, Leonard täuscht vor, dass er müde ist und schlafen will, schmieden er und Gene einen Fluchtplan. Die erste Idee ist, sie benutzen den zufällig gerade vorhandenen Fensterputzer, der außen im 7. Stock arbeitet. Aber Gene ist nicht schwindelfrei, insofern ist der Plan obsolet. Der zweite Plan ist dann, Gene soll sich als ein Hausmädchen verkleiden und mit Schachteln vor ihrem Gesicht schnell durch den Dienstboteneingang verschwinden. Das macht sie dann auch und das gelingt. Und Leonard, der ja schwindelfrei ist, benutzt den Fensterputzerausgang. Er macht also das Fenster im 7. Stock auf und stellt fest, dass das Drahtseil, was den Fensterputzerkorb hält, nur etwa 30 cm von seiner ausgestreckten Hand entfernt ist. Und das ist natürlich für einen so super Agenten kein Problem, dann vom Sims 30 cm im 7. Stock durch die Luft zu springen und sich an einem Metallseil festzuhalten. Dort bewegt er sich dann nach unten zu dem verdutzten Fensterputzer in den Korb, gibt ihm Trinkgeld und lässt sich auf den Boden fahren und trifft dann Gene an dem ausgemachten Treffpunkt am Panem-Gebäude.
Leonard und Gene treffen sich also am Flughafen wieder und beschließen, mal wieder nach Florida zu fliegen. Gene kennt bei den Foster-Werken einen Ingenieur namens Bob, der auch im Kennedy Space Center arbeitet, also die Foster-Werke wohl bei der NASA vertritt. Und wir erfahren, dass Gene und Bob vielleicht etwas mehr als Freunde sind. Allerdings hat sich die Beziehung in letzter Zeit abgekühlt. Bob hat sich bei Jean nicht mehr gemeldet. Aber im späteren Verlauf werden wir erfahren, dass auch da mal wieder Charmin seine Finger im Spiel hatte, der Jean isolieren wollte und Bob zu verstehen gegeben hat, dass Jean nichts mehr von ihm wissen will. Als sie in Melbourne gelandet sind, ruft Jean bei Bob an und erfährt aber, dass er sich sehr über ihren Anruf freut und die Beziehung eigentlich nie einstellen wollte. Und darüber ist sie auch sehr happy. Aber trotzdem können sie sich nicht sofort treffen, weil Bob Dienst hat und heute Abend den ganzen Tag im Kennedy Space Center verbringen muss. Daraufhin fällt Jean ein, dass sie aber auch noch eine Tante hat, die in der Nähe eine Alligatorfarm betreibt. Und da fährt sie mit Leonard jetzt erstmal hin. Unterwegs besorgt sich Leonard auch noch eine Waffe. Weil er ja keine offizielle Mission in Amerika hat, durfte er natürlich seine Dienstwaffe auch nicht mit einführen. Trotzdem fühlt er sich unbewaffnet unwohl und in Amerika scheint es kein Problem zu sein, sich einfach eine Waffe zu besorgen. Auch da wieder die Verwunderung, wofür man jetzt alles welche Zertifikate braucht. Eine Waffe kann man nämlich einfach so im Drugstore kaufen, wenn man nur einen Ausweis vorlegt, der beweist, dass man volljährig ist. Da es mittlerweile schon relativ spät geworden ist, beschließt Leonard, die Nacht auch auf dieser Alligatorfarm von Tante Virginia zu verbringen.
Ein ganz nettes Detail, wie ich finde, ist im Buch, wie Lennys Schlaf beschrieben wird. Der ist nämlich ganz agentenlike. Wenn Frösche quaken oder sonstige Naturgeräusche, dann stört ihn das überhaupt nicht, da kann er immer einschlafen. Aber sobald auch nur ein leiser Schritt sich anschleichen würde, wäre er natürlich sofort hellwach.
Am nächsten Morgen geht Leonard dann erstmal alleine los, um seinen neu erstandenen Revolver einzuschießen. Dabei stellt er fest, dass er nicht besonders viel taugt und in eine Richtung zieht, aber jetzt, nachdem er ihn kennt, hat er das Gefühl, er kann damit auch schießen und ganz gut treffen. Also er fühlt sich wieder bewaffnet und damit wieder wie ein ganzer Agent. Während Leonard unterwegs ist, kommen jetzt drei Schläger an und wollen Jean wieder einfangen. Die sind offensichtlich von Charmin beauftragt. Dieser Butler namens Seraphin, den wir ja schon kennen, ist wieder dabei. Diese drei setzen jetzt erstmal Jean und Tante Virginia und die diversen Dienstboten auf dieser Farm im kleinen Salon fest und wollen wissen, wo ist denn dieser kleine Franzose, den wollen wir doch auch noch einsammeln. Was Leonard von außen beobachtet und nach einem großen Tumult unter Beteiligung sowohl der beiden Frauen Virginia und Jean als auch der ganzen Dienstboten werden diese drei Schläger überwältigt und Leonard ist natürlich mal wieder der strahlende Sieger. Das Problem stellt sich jetzt, was er mit den drei Leuten anfangen soll. Er will sie zuerst in den Keller sperren, aber es gibt keinen Keller. Daraufhin hat Jean aber die Idee, wir lassen sie einfach von den Alligatoren bewachen. Es gibt nämlich wohl ein riesiges betoniertes Bassin, in dem Dutzende von Alligatoren rumliegen. Und in der Mitte dieses Bassins befindet sich eine Plattform, auf der Vorführungen im Kampf Mensch gegen Alligator stattfinden. Und mithilfe einer Planke, die sie jetzt vom Rand des Bassins bis zu der Plattform legen, schaffen sie eine Brücke, über die sie diese drei Schlägertypen auf diese Plattform führen, dann ziehen sie die Planke weg und damit sind die drei natürlich festgesetzt, weil sie auf allen Seiten von den Alligatoren umzingelt sind.
Jean und Leonard fahren jetzt nach Cocoa ins Hotel Imperial, wo sie Bob treffen wollen. Leonard nimmt sich dort ein Zimmer und ist mal wieder ganz erstaunt, dass er diesmal noch nicht mal ein Ausweisdokument hat vorlegen müssen. Das heißt, er hätte durchaus können einen falschen Namen verwenden, was die spätere Geschichte dann für die Verbrecher etwas schwieriger gemacht hätte. Jean geht in den Drugstore, wartet auf Bob. Leonard möchte ihm 15 Minuten Alleinzeit geben und begibt sich derweil in die Bar des Hotels, weil er möchte ein Bier trinken. Hier braucht er jetzt wieder einen Ausweis und der Barkeeper glaubt ihm einfach nicht, dass er schon volljährig ist. Was ich nicht ganz verstehe, weil er hat doch einen Führerschein und irgendwo muss doch da hervorgehen, wie alt er ist. Und er hat ja auch einen Reisepass. Aber es kommt zu einem kleinen Geplänkel und in dessen Fortlauf mischt sich dann eine junge Frau ein, die Französisch kann und die scheinbar ein guter Gast ist und die sagt dann, alles ist in Ordnung. Leonard unterhält sich damit ihr auf Französisch, was er eigentlich ganz gut findet, weil sein Englisch ja, wie wir wissen, recht bescheiden ist, auch wenn er früher eigentlich schon ein paar Aufträge in London erledigt hat. Während des Gesprächs, was so ein kleines bisschen den Charakter eines Flirts hat, kommt dann der eifersüchtige Ehemann der Frau rein und Leonard hat gleich den Gedanken, den habe ich schon mal irgendwo gesehen, verfolgt das aber nicht weiter. Nach einem kleinen Disput geht Leonard dann irgendwann weg und geht in den Drugstore zu Jean und Bob. Bob stellt sich mit seinem vollen Namen vor, er heißt nämlich eigentlich Robert III. Cunningham Stuart und Leonard ist total verblüfft und versucht sich an die Reihe der englischen Könige zu erinnern und spricht ihn schon mal mit ihrer königliche Hoheit an. Gibt es denn eigentlich einen englischen König namens Robert?
Es gibt keinen englischen König Robert, aber es gibt tatsächlich einen schottischen König Robert III. Stuart und der hat im 14. Jahrhundert regiert.
Bob kennt natürlich Sherman und er erzählt Lennet, dass Sherman Spieler ist, dass er Spielschulden hat und sie stellen dann die Theorie auf, dass möglicherweise Sherman erpresst wird, wahrscheinlich von der Konkurrenzfirma Sydney, um dafür Sorge zu tragen, dass der Marsflug ein Desaster für die Foster-Werke wird, sodass Sydney in Zukunft die Aufträge der NASA bekommen wird. Sie schmieden dann den Plan, wenn Sherman die Klimaanlage schon ausgetauscht hat, dass sie dann quasi einfach einen Rücktausch vollführen. Und diesen Plan wollen sie ausführen gegen 8 Uhr, weil dann wird es dunkel. In einer kurzen Recherche ist es so, dass es in Kokor April, Mai, beziehungsweise dann 6 Monate später, gegen 8 abends den Sonnenuntergang gibt.
Auch da muss der Faktenchecker jetzt wieder die rote Lampe leuchten lassen. Ich habe nämlich recherchiert über einen Begriff namens nautische Dämmerung, dem mir vorher auch noch nicht begegnet war. Die nautische Dämmerung wird so definiert, dass zu diesem Zeitpunkt auf offener See der Horizont gerade noch sichtbar ist, sodass sich Seefahrer daran hätten orientieren können. Und ich denke, das ist wohl der Zeitpunkt, zu dem wir sagen können, da bricht die Dunkelheit herein und zu dieser Zeit wollen sie wohl zu Sherman und dort einbrechen. Die nautische Dämmerung am Abend gegen 20 Uhr, das wäre so ungefähr Ende März in Kokor. Im späteren Verlauf erfahren wir allerdings, dass die Morgendämmerung um 5:30 eintritt und das wäre nun eher Mitte Mai. Insofern stimmen da die Morgen- und Abenddämmerungen mal wieder nicht überein.
Lennet hat ja keine Ahnung von Klimaanlagen und so will Bob ihn natürlich begleiten. Und da Sherman auch Dienst auf dem Kennedy Space Center hat, passt der heutige Abend ganz gut. Gene bleibt derweil im Hotel und Lennet und Bob fahren zu Shermans Privatadresse. Dort angekommen, macht Bob den Vorschlag, dass sie nicht direkt vor dem Haus parken, sondern etwas entfernt und die Motorhaube öffnen, dass es so aussieht, als ob sie eine Panne hätten, weil in dieser Wohngegend wären Fußgänger sehr auffällig.
Und fremde Autos würden wohl auch auffallen.
Sie gehen dann zu Shermans Haus, schleichen ein bisschen drumherum, finden ein halb offen stehendes Schiebefenster, bauen das Moskitonetz ab und gelangen so in das Haus. Und im Keller finden sie dann auch eine elektronische Werkstatt, die Privatwerkstatt von Sherman, wo einige Klimaanlagen rumstehen und er, wie sie schreiben, private elektronische Versuche durchführt. Auf einer Bank ist dann auch eine Foster 3000 und Bob weiß, dass die Foster 3000 in der Rakete einen kleinen Kratzer an einer Ecke hat, den ein unvorsichtiger Arbeiter eventuell beim Einbau oder bei der Produktion drauf gemacht hat. Und die Klimaanlage, die sie in Shermans Keller finden, hat diesen Kratzer. Und sie gehen dann davon aus, dass der Austausch stattgefunden hat und wollen die Klimaanlage dann wieder zurücktauschen. Das heißt, im Moment ist die Theorie, die defekte Klimaanlage ist in der Rakete und die funktionierende Klimaanlage steht hier. Sie fahren dann zuerst zurück zum Hotel mit der Klimaanlage. Bob leiht sich von Lennet die Pistole, bringt Gene auf die Alligatorfarm zurück und danach fahren Lennet und Bob zum Kennedy Space Center. Sie kommen recht gut durch die Kontrollen, weil Bob ist ja bekannt und hat einen Ausweis. Sie fahren kurz an die Montagehalle und stellen dort aber zuerst mal fest, da ist die Rakete gar nicht mehr. Und der dortige Wachposten teilt ihnen mit, dass der Start vorverlegt ist. Er wisse auch nicht genau wann, aber es könnte durchaus schon am Folgetag sein. Bob hat davor noch ein paar Werkzeuge mitgenommen, sodass er erklären könnte, er müsste noch letzte Arbeiten machen. Sie fahren dann zur Startregion, den Versorgungsturm hoch und übertölpen den letzten Bewacher, der ein bisschen erstaunt ist, dass der unbekannte Lennet dabei ist. Aber Bob sagt ganz schlagfertig, das ist Mike, den haben sie doch schon gesehen. Und aus irgendwelchen Gründen sagt der Posten dann ja klar und lässt beide in die Kapsel hinein. Dort können sie die Klimaanlage austauschen und das scheinen irgendwie drei Handgriffe zu sein, zwei Schrauben ab und einen Anschluss und sie haben die andere Klimaanlage in der Hand. Das Schweißgerät, was Bob vorher geholt hat, scheint nur Staffage gewesen zu sein, weil das wird überhaupt nicht gebraucht. Die Kapsel wird ein bisschen beschrieben. Sie ist recht klein, aber der Astronaut Horton hätte einen kleinen Bereich, in dem er während des Fluges zum Mars Gymnastik treiben könnte.
Dabei muss man sagen, Gymnastik wird ihm wahrscheinlich nicht besonders viel helfen in der Schwerelosigkeit. Bei mehrmonatigen Missionen ohne Gravitation ist mit gravierendem Muskelschwund zu rechnen, wenn er da nicht sportlich gegenarbeitet. Und wie gesagt, Gymnastik wird ihm da eher nicht helfen, sondern er wird irgendwelche speziellen Geräte brauchen, die ihm einen Widerstand entgegensetzen mit Gummizügen oder Federn oder so.
Das französische Buch ist ja von 1970 und je nachdem, wann es der Autor geschrieben hat, ist vielleicht gerade die Mondlandung passiert oder auch nicht. Auf jeden Fall hatte man keine Erfahrung mit Langzeitmissionen. Die ersten Raumstationen Salyut und Skylab kamen erst 71 und 73. Das heißt, die längste Reise war wahrscheinlich die Reise zum Mond mit einer Woche Dauer ungefähr.
Dazu nochmal mein Wissen aus Apollo 13. Da wird gesagt, der Mann, der bisher am längsten im Weltraum war, Jim Lovell, hat mittlerweile fast 24 Tage.
In der Zeit war man auch mit der Marsforschung noch nicht weit. Es gab ein paar Sonden, die den Mars in tausenden Kilometer Entfernung umrundet haben und einige Fotos geschossen. Und das erklärt ja auch die Mars-Mission, die Horton durchführen soll. Erkundung des interstellaren Raumes zwischen Erde und Mars und Vorbereitung einer späteren Landung. Was die gesundheitlichen Aspekte angeht, Stand der Wissenschaft heute ist, grob über den Daumen gepeilt, wer etwa 6 Monate im All sich aufhält, dessen Skelett altert etwa 20 Jahre. Denn der Mensch macht ja allein dadurch Training tagtäglich, dass er steht und das fällt ja ohne Schwerkraft in der Raumstation völlig flach. Deshalb machen die Astronauten ein Sportprogramm. Ich war, als ich die Studie gelesen hatte, ziemlich erstaunt, dass das bei weitem nicht so viel ist, wie ich dachte und es scheinbar auch jeder Astronaut halten kann, wie er möchte. Ganz grob ist es so, 2 Stunden Lauftraining die Woche auf dem Laufband mit Gummiunterstützung, die den Körper nach unten drückt und Schwerkraft simuliert, etwa 4 Stunden Fahrradfahren zum Stärken der Beinmuskeln und etwa 600 Kniebeugen oder ähnliches, auch wieder mit Gummiunterstützung. Die Arme sind jetzt weniger betroffen, da die Astronauten sich ja tagtäglich durch die Raumstation ziehen. Allerdings ist heutzutage wissenschaftlich immer noch ungeklärt, ob sich der Knochenschwund revertieren lässt. Um 22.55 Uhr an diesem Tag verlassen sie dann das Cape Kennedy-Gelände und haben die Klimaanlagen ausgetauscht. Sie fahren dann zurück zu Charmin, bringen die Klimaanlage aus der Rakete wieder in den Keller, stellen sie so hin, wie sie sie vorher vorgefunden haben, verlassen das Gebäude und Leonard blickt noch einmal zurück und bemerkt keine Veränderung. Leonard geht daraufhin zurück ins Hotel, allerdings ist er dann dort nicht alleine, sondern es wartet jemand auf ihn, der auf Französisch sagt, habe die Ehre, Herr Leutnant.
Mit diesem Cliffhanger werden wir jetzt erstmal alleine gelassen und das nächste Kapitel startet mit einer Rückblende. Wir sind nämlich wieder am Nachmittag auf der Alligatorenfarm und erfahren, dass Serafin und seine beiden Schlägerkumpel den ganzen Tag auf dieser Plattform inmitten des Alligatorbassins verbracht haben, die Gewohnheiten der Alligatoren studiert und sich vor der brennenden Sonne geschützt haben. Und irgendwie gelingt es ihnen, den Wasserzufluss zu diesem Bassin zu öffnen. Das muss man sich wohl so vorstellen, dass das aus mehreren schiefen Ebenen besteht und unterschiedliche Wassertiefen hat. Jedenfalls wird beschrieben, dass die Alligatoren sich alle in eine Ecke zurückziehen, wo das Wasser steht, während eine andere Ecke noch trocken liegt. Und mit einem todesmutigen Sprint über dieses trockene Stück retten sie sich dann und entkommen so diesen Alligatoren. Serafin trampt jetzt in die Stadt. Warum, ist mir nicht so ganz klar, was mit seinem Auto passiert ist, mit dem er hergekommen ist. Keine Ahnung, ob Tante Virginia das irgendwo in der Scheune verstaut hat oder es kaputt gegangen ist oder sonst was, keine Ahnung. Jedenfalls trampt Serafin in die Stadt, mietet sich dort ein Auto, kommt zurück und holt seine beiden Kumpels wieder ab. Dadurch, dass sie jetzt sämtliche Hotels der Stadt abtelefonieren, finden sie heraus, dass Pierre-Louis Crepon im Hotel Imperial wohnt, gehen dorthin, brechen in sein Zimmer ein und erwarten ihn dort. Hier könnte man wieder darauf zurückkommen, dass Leonard ja festgestellt hat, er braucht, um ein Zimmer zu mieten, überhaupt keinen Ausweis. Das heißt, er hätte durchaus unter einem anderen falschen Namen dort einchecken können. Damit hätte Serafin ihn nicht mehr finden können. Aber damit die Geschichte weitergeht, muss Serafin jetzt eben im Zimmer auf ihn warten. Damit sind die beiden Handlungsstränge jetzt wieder zusammengeführt. Serafin wartet in seinem Zimmer auf Leonard und bedroht ihn erstmal mit einer Waffe. Unterwegs haben sich natürlich auch die 3 Schläger neu bewaffnet. Das scheint ja in Amerika kein Problem zu sein. Jetzt versucht Serafin, Leonard ein bisschen auszuhorchen bzw. zu verhören. Für wen arbeitest du überhaupt? Was hast du eigentlich vor? Und Leonard lügt ihn jetzt munter an, dass er eigentlich nur hinter Jean her ist. Dieser Goldfisch, den möchte er sich angeln. Sodass Serafin am Ende fast davon überzeugt ist, dass Leonard auch ein zwielichtiger Bursche ist. Trotzdem ruft er jetzt erstmal seinen Boss Charmin an, erzählt, dass sie Leonard haben und bittet ihn, sobald seine Schicht beendet ist, ins Hotel Imperial zu kommen und Leonard abzuholen. Bis dahin sperren sie Leonard erstmal ins Bad. Dort stellt Leonard fest, dass er keine Chance hat zu entkommen. Es gibt kein Fenster in diesem Bad, nur einen kleinen Lüftungsschacht, durch den er auf gar keinen Fall abhauen kann. Jetzt macht er sich Gedanken. Erstmal hat er das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit dieser Klimaanlage. Irgendwas ist faul. Ich komme nur noch nicht drauf, was. Ich glaube, ich muss nochmal zu Charmin zurück und nachgucken, was da nicht stimmt. Aber im Moment hat er ja erstmal das Problem, dass er im Bad eingesperrt ist. Er hat durch die Tür natürlich gehört, dass Seraphin Charmin hierher zitiert hat und muss damit rechnen, dass der jeden Moment auftaucht. Und überlegt sich, wie er dem entgegentreten kann. In MacGyver-Manier montiert er jetzt erstmal einen rostigen Handtuchhalter ab, damit er überhaupt irgendeine Art von Waffe hat. Womit er den abmontiert, ist mir auch nicht ganz klar, aber wie gesagt, MacGyver-like. Außerdem überlegt er sich, dass er einen Vorteil hat, wenn er das Licht ausschaltet, sodass er sich schon mal an die Dunkelheit gewöhnen kann und Charmin dann ihn erstmal nicht erkennen kann, wenn er ins Badezimmer stürmt. Das erweist sich als sehr gut, denn nachdem er das Licht ausgemacht hat, sieht er einen leichten Lichtschimmer nicht nur unter der Badezimmertür, sondern auch unterm Spiegel. Und damit stellt er fest, es gibt in amerikanischen Hotels offensichtlich eine sehr praktische Vorrichtung, nämlich einen Schlitz in der Wand, in den man gebrauchte Rasierklingen reinschmeißen kann, sodass man sich daran nicht mehr schneiden kann. Und in dem Nachbarzimmer, dessen Bad seinem Bad gegenüber liegt, gibt es eben auch diesen Schlitz, sodass er jetzt eine Möglichkeit sieht, Hilfe zu holen. Wieder MacGyver-like benutzt er das Einwickelpapier der Seife und schreibt mit einem rostigen Nagel von der demontierten Handtuchstange das Wort Hilfe darauf und versucht, dieses Seifenpapier durch die beiden Schlitze in das Nachbarzimmer zu schieben. Das funktioniert auch. Er merkt, dass dieses Papier ihm aus der anderen Seite aus der Hand gerissen wird. Und kurze Zeit darauf hört er ein riesiges Gebrüll. Sein Nachbar scheint wie ein wilder Stier durch die Tür zu stürmen und die drei Schläger in Lennets Zimmer einfach mal aufzumischen. Wie sich rausstellt, nachdem Seraphin und seine beiden Kumpel bewusstlos geschlagen sind, ist der Nachbar, der Lennet zur Hilfe gekommen ist, jener eifersüchtige Ehemann dieser Frau, mit der Lennet früher am Abend geflirtet hat. Ich hatte ja immer den Eindruck, dass dieser eifersüchtige Ehemann rasend vor Wut da reinstürmt und jetzt erstmal Lennet ungespitzt in den Boden rammt, so nach dem Motto, was willst du denn immer noch von meiner Frau? Aber offensichtlich ist das gar nicht sein Motiv. Er hat den Hilferuf gesehen und beschlossen, da ist einer in Not, dem helfe ich mal. Auf jeden Fall verbündet er sich jetzt mit Lennet und möchte von dem jetzt eigentlich wissen, was ist hier los? Aus welchem Grund sind diese drei Schläger hier? Welche Hilfe hat Lennet überhaupt nötig? Aber Lennet muss ihn enttäuschen, sehr unhöflich sein und sagen, ich kann darüber jetzt leider nicht reden. Ich kann nur andeuten, es geht um die Sicherheit des Mars-Astronauten. Mehr kann ich jetzt leider nicht sagen. Bitte warten Sie hier, ich muss schnell was überprüfen. Vielleicht kann ich Ihnen später mehr erzählen. Bevor er sich nun auf den Weg macht, wieder zu Charmin, weil er da ja noch irgendwas überprüfen muss, irgendwas kam ihm ja komisch vor, zerschneidet er noch das Telefonkabel in seinem Zimmer und sperrt die drei Leute in seinem Zimmer ein.
Hier ist jetzt ein sehr eklatanter Unterschied zum französischen Buch. Im Deutschen werden uns nämlich jetzt Informationen vorenthalten, die auch in der deutschen Fassung später verwendet werden, die wir aber so nie bekommen haben. Im französischen Buch ist es nämlich so, dass man in der Szene, als sich der, wie er beschrieben wird, blonde Riese mit Lennet unterhält, wir erfahren seinen Namen, es ist ein Mr. und Mrs. Turner. Und der Mr. Turner lässt sich auch nicht abwimmeln von Lennet, sondern er will mit Lennet zusammen überprüfen, was Lennet im Moment gerade so ein bisschen durch den Kopf geht. Sie gehen dann beide runter in die Hotelhalle. Dort läuft eine Nachrichtensendung im Fernsehen und der Sprecher teilt mit, dass der Marsflug vorverlegt wurde von nächstem Monat auf morgen früh 8 Uhr. Danach entscheidet sich Mr. Turner um, will doch nicht mehr mit Lennet mitgehen und Lennet fährt allein zu Charmin. Im 7. Kapitel, wir sind mittlerweile in Tag 5, kurz nach Mitternacht. Lennet hat ja weiter das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Er ruft Bob an, kann ihn aber nicht erreichen und fährt deshalb alleine zu Shermans Haus. Dort angekommen, bricht er wieder wie bekannt ein. Und da Charmin ja auch Dienst in Cap Kennedy hat bis etwa 12 Uhr, ist er just auch in diesem Moment schon nach Hause gekommen. Er hört Lennet und bedroht ihn mit einer Waffe. Lennet muss dann seine Waffe abgeben, Charmin schlägt ihn nieder. Und ein paar Minuten später wacht Lennet wieder auf. Aber die Situation hat sich gewandelt, denn Charmin ist nun auch gefangen. Es stehen zwei Männer in Ölmäntel vor ihnen, die aussehen, als ob sie Matrosen wären. Sie entführen Lennet und Charmin und fahren völlig rücksichtslos über alle möglichen roten Ampeln die Küstenstraße lang.
Warum fahren die eigentlich so auffällig durch die Gegend? Ein Polizeiauto wird ja dann auch auf sie aufmerksam und verfolgt sie. Sie entledigen sich dieser Verfolger, indem sie hinten eine Flüssigkeit aus ihrem Auto laufen lassen und das Polizeiauto rutscht auf der Öllache aus und stürzt über die Klippe. Auffälliger geht's doch gar nicht. Warum sind sie nicht einfach ganz gesittet dahin gefahren, wo sie hinwollen? Ist es einfach nur eine Illustration, dass diese Männer vollkommen skrupellos sind?
Ich könnte mir vorstellen, sie gehören als der Sphinx an, weil die Sphinx ja mehr oder weniger alle Leute kontrolliert, die was zu sagen haben, dass sie möglicherweise denken, für uns gelten die Gesetze nicht. Wir fahren sie jetzt recht lange und gelangen dann in eine Bucht, fahren in einer Schleuse nach unten und jetzt sind sie in einem Gang und plötzlich sind Leonard und Sherman auf einem Unterseeboot. Den Kommandanten, Kommodore Burma, kennt Leonard aus einem früheren Fall und die fahren jetzt etwa eine Stunde mit dem U-Boot irgendwo hin, tauchen in einer Lagune auf und wer wartet da auf sie? Sydney aus den Sydney-Werken und das ist derselbe Sydney wie derjenige, der in der Sphinx eine große Rolle spielt. Sydney erzählt, er wüsste alles, er hat Informanten an allen Stellen, der Portier im Hotel und eine Stewardess und alle tragen ihm Informationen zu. Und er hat natürlich dann auch erfahren, dass Leonard da ist und deswegen hat er, weil er Leonard von früheren Fällen kannte, den Starttermin vorverlegen lassen mit dem Hinweis auf Sabotage. Er weiß auch, dass Leonard die Klimaanlage ausgetauscht hat und deswegen blufft er Sherman an, dass der ganze tolle Plan jetzt den Bach runtergeht und Sherman wäre eine Niete und Seraphine und seine Leute wären auch alles Nieten. Er ist ziemlich sauer. Sherman klärt das Ganze aber jetzt auf, denn er hat die Klimaanlage noch gar nicht ausgetauscht. Das Einzige, was er gemacht hat, ist in der defekten Klimaanlage, die in seinem Keller steht, einen Kratzer gemacht, sodass es aussieht, als wäre es die intakte und man könnte beide nicht voneinander unterscheiden. Und jetzt fällt es Leonard auch wie Schuppen von den Augen, was ihn damals gestört hat. Er hat nämlich keine Veränderung gesehen, als sie die Klimaanlage nach dem Austausch zu Sherman gebracht haben. Aber sie hätten eigentlich eine sehen müssen, denn die defekte hat höchstwahrscheinlich ja keinen Kratzer. Und wenn sie keine Veränderung sehen und beide Klimaanlagen einen Kratzer haben, dann ist natürlich völlig unklar, wer jetzt was wo ausgetauscht hat. Und weil Sherman es gerade aufgeklärt hat, hat Leonard jetzt quasi den Astronauten zum Tode verurteilt. Und das kratzt natürlich an seinem Ego. Es ist mittlerweile auch 3:30 Nacht. Der Start ist ja bekanntermaßen um 8 Uhr. Das ist zum Beispiel jetzt die Information, die wird hier verwendet, aber die haben wir im deutschen Buch ja gar nicht bekommen, sondern nur im Französischen. Und Leonard möchte natürlich den Astronauten retten. Man muss zu Sydney auch noch sagen, was ich hier ganz interessant beschrieben fand, ist, Sydney macht die ganze Unterhaltung im Liegen in einem purpurnen Mantel auf einer Chaise Longue und wirft sich dabei Bonbons in den Mund. So wird Sydney in sehr vielen Folgen beschrieben. Ich musste das sofort an einen dekadenten römischen Kaiser aus dem Ende der Kaiserzeit denken, wie er in manchen Filmen beschrieben ist, die da nur an ihr persönliches Vergnügen denken. In der Bucht sind auch noch Haie. Leonard nimmt eine Schale voll Fleischstücken, die rumsteht, wirft sie an ein Ende der Lagune. Die Haie schwimmen dorthin und er springt todesmutig ins Wasser, denn er hofft, dass es eine Verbindung von der Lagune ins offene Meer gibt, denn schließlich muss ja auch das Unterseeboot irgendwo hier hineingekommen sein. Er hofft, dass es einen Tunnel gibt und taucht da durch.
Hier zeigt sich wieder das, was du bei Leonard übermutig nennst. Leonard geht auch im Buch schon durch den Kopf, eigentlich hat er keinerlei Chance. Er hat eigentlich keine Chance, den Haien zu entkommen. Wenn er diesen Tunnel findet, hat er keine Ahnung, wie lang der ist, ob er nicht längst ersoffen ist, bevor er da wieder raustaucht. Außerdem ist dieses U-Boot über eine Stunde gefahren, das heißt, aus eigener Kraft an Land zu schwimmen, kann er eigentlich auch vergessen. Also es gibt so viele Unwägbarkeiten, er hat eigentlich keine Chance, irgendwie noch an Land zu kommen und rechtzeitig den Raketenstart zu verhindern. Aber ein Agent des FND gibt natürlich niemals auf. Und in dieser dramatischen Situation, in der wir nicht wissen, wie Leonard das Ganze überleben soll, werden wir mal wieder an diesem Cliff hängen gelassen und es gibt eine weitere Rückblende. Wir sind nämlich jetzt wieder kurz nach 11 bei Bob. Nachdem Bob Leonard in seinem Hotel abgesetzt hat, fährt er nämlich wieder zurück zur Alligatorenfarm und erzählt Jean von ihrem Klimaanlagenaustausch. Und während er erzählt, fällt ihm auch auf, Moment mal, auf beiden Klimaanlagen war dieser ominöse Kratzer. Wir wissen gar nicht, ob wir jetzt die defekte Klimaanlage gegen die funktionierende ausgetauscht haben oder umgekehrt. Wir müssen auf jeden Fall nochmal mit Leonard reden. Sie verwerfen aber den Plan, ihn anzurufen, weil sie mittlerweile auch in dieser ganzen Agentengeschichte firm sind und denken, möglicherweise wird das Telefon abgehört. Also fahren wir wieder zurück zum Hotel und wollen persönlich mit ihm reden. Sie treffen ihn allerdings in seinem Hotelzimmer nicht an. Sie klopfen an die Tür und kriegen keine Antwort. Leonard ist ja auch nicht mehr da. Und auch Seraphine und seine Kumpel melden sich nicht. Die sind wohl immer noch bewusstlos. Als sie jetzt ratlos zurück in die Hotelhalle gehen, sehen sie plötzlich Charmin kommen. Der wird wohl aufgrund des Telefonanrufs von Seraphine jetzt dort auftauchen. Der geht kurz hoch zum Zimmer, kommt aber auch unverrichteter Dinge zurück. Was er da oben gemacht hat, keine Ahnung, ob er überhaupt Seraphine gefunden hat. Man erfährt es nicht. Jedenfalls fährt er dann mit seinem Auto wieder weg und Bob und Jean beschließen, ihn zu verfolgen. Somit können Bob und Jean die Gefangennahme von Leonard und Charmin beobachten und verfolgen nun wiederum diese Finstermänner in den Ölmänteln. Da Bob ein sehr vorsichtiger Fahrer ist, umfährt er auch diese gefährliche Öllache, die dem Polizeiauto zum Verhängnis geworden ist, und kann dem Auto bis zu dieser komischen Schleuse folgen, wo sie in dem U-Boot verschwinden. Bob kombiniert dann, da er weiß, dass Sydney eine Insel in der Nähe besitzt, dass das vermutlich das Ziel sein wird, und sie nehmen nun sein eigenes Boot und fahren auch in diese Richtung. Als sie dort auf der Insel ankommen, sehen sie schon mehrere Boote mit eingeschalteten Scheinwerfern diese Insel umkreisen und denken sich, es ist wahrscheinlich besser, wenn wir nicht bemerkt werden, und schalten ihre eigenen Positionslichter aus. Daraufhin hören sie dann einen sehr entfernten Hilferuf und sammeln tatsächlich Leonard auf, der sowohl den Haien als auch diesem komischen Tunnel entkommen ist und jetzt schon ziemlich entkräftet im Meer schwimmt, trotzdem aber noch dieses Boot ohne Lichter gesehen hat und der Meinung ist, dieses Boot wird wahrscheinlich nicht zu Sydney gehören und da kann ich Hilfe finden. Bob und Jean fischen Leonard also raus und fahren jetzt wieder Richtung Festland, weil sie möglichst den Start der Mars-Rakete noch verhindern müssen, weil sie ja jetzt nicht mehr sicher sind, ob die Klimaanlage funktioniert. Als sie die Küste wieder erreichen, ist es mittlerweile 5:30 und es wird beschrieben, dass es gerade zu dämmern beginnt. Da sie nicht sicher sind, dass sie rechtzeitig nochmal bei Cape Kennedy ankommen, wollen sie telefonieren mit der Startkontrolle und dort Bescheid sagen, dass der Countdown abgebrochen werden muss, weil möglicherweise die Klimaanlage nicht funktioniert. Bob ruft nun auch dort an, aber er wird hingehalten, was Leonard irgendwann komisch vorkommt, und Leonard hat schon den Verdacht, dass die Startkontrolle Bob wohl nicht ernst nimmt und stattdessen eher demnächst die Polizei auftaucht, um sie festzunehmen. Was dann tatsächlich auch passiert, weil Sydney schon seine Fäden gezogen hat und vor einem Saboteur gewarnt hat. Während Bob also aus der Telefonzelle verhaftet wird, flüchten Leonard und Jean und werden jetzt aber von dem Polizeiauto verfolgt.
Sie flüchten natürlich mit dem Fehler, den jeder macht, der unbemerkt abhauen will. Sie flüchten mit quietschenden Reifen, sodass sie ja alle Polizisten auf sich aufmerksam machen. Wären die da einfach nur ganz langsam weggefahren, glaube ich, wäre der Rest des Buchs komplett anders abgelaufen. Kapitel 9, 5.30 Uhr, etwas später. Jetzt kommt eine sehr actionreiche Szene. Leonard und Jean rasen die Küstenstraße A1A entlang mit der Polizei im Schlepptau. In manchen Kurven ist Leonard ein bisschen weiter weg, die Polizei holt ein bisschen auf, da passiert aber nicht allzu viel. Sie nähern sich dann einer Autobrücke, die man hochziehen kann, und just in dem Moment kommt auch eine Yacht, die da durch will. Leonard dann in seinem Übermut fährt einfach durch die Schranke und springt ganz actionreich über die schon halb hochgezogene Brücke drüber. Zum Glück war es eine Holzschranke. Wenn es eine Metallschranke wäre, wie bei uns im Waldeingang, dann glaube ich, wäre die Sache anders ausgegangen. Die Polizei wartet, aber es dauert nicht allzu lange. Sie fährt dann auch hinterher. Mittlerweile wird es ja immer später und die Bewohner und die Touristen wissen ja, dass die Rakete starten soll. Das heißt, der Verkehr wird jetzt auch so langsam etwas dichter wegen Schaulustigen. Leonard hat im Moment nicht so den Plan, was er tun soll. Er möchte einfach nur noch mal kurz telefonieren, um alles von seiner Sicht zu erklären. Also er hofft, dass wenn Jean anruft, die Präsidentin der Werke einen höheren Impact hat, als wenn ein niederrangiger Ingenieur anruft. Aber sie haben halt einfach keine Zeit, stehen zu bleiben, und den Streifenpolizisten wollen sie das Ganze auch nicht erklären. Dann entwickelt Leonard doch einen Plan. Er fährt etwas langsamer. Jean soll aus dem Wagen springen, ins Landesinnere rennen und versuchen, telefonisch Cap Kennedy zu erreichen. Jean tut das auch, entscheidet sich aber um und springt ins Wasser. Die Polizei sieht das, hält an, ein Polizist verfolgt sie. Währenddessen gelangt Leonard an eine zweite Hochziehbrücke, die noch ganz normal unten ist, ist auch kein Boot in Sicht. Er fährt über die Brücke, lässt sein Auto mit laufendem Motor stehen, wie er schreibt, rennt zurück in das Wärterhäuschen, haut dort den Knüppel der Brücke kaputt, nachdem er sie auf Hochziehen gestellt hat, schwimmt zurück zu seinem Auto. Währenddessen ist die Polizei wieder angekommen, hat scheinbar Gene verhaftet oder auch nicht. Die Polizei verfolgt ihn auch schwimmend, aber weil Leonard sein Auto ja mit laufendem Motorrad stehen lassen, kann er dann doch recht schnell abhauen und die Polizei hat ja keinen Wagen auf dieser Seite.
Jetzt die Frage, wenn Leonard einfach auf diesen Hebel haut und die Brücke, wie es im Buch steht, regelrecht hochschnellt, aber inzwischen schon dichter Verkehr ist, sind da hoffentlich keine Autos, die jetzt irgendwie hochgeschleudert werden?
In einem Film wäre sowas bestimmt eine coole Action-Szene. Brückenhälften, die hochschnellen und Autos durch die Luft schleudern. Ich weiß nicht, wie groß die Schleuderkraft einer solchen zweigeteilten Brücke ist. Aber es würde ja auch genügen, wenn zum Beispiel ein Auto sich in der Mitte gerade befindet, während die Hälften auseinandergehen. Ich kann da also auch nur hoffen, dass Leonard einen Moment abpasst, in dem die Brücke leer ist. Mittlerweile ist es 7 Uhr, als Leonard die nächste Stadt erreicht. Er lässt sein Auto stehen, sucht ein Hotel und ruft im Hotel Imperial an und verlangt Mrs. Turner zu sprechen. Er hat nämlich mittlerweile herausgefunden und verschiedene Hinweise zusammengesetzt, dass Mrs. Turner eigentlich Miss Horton ist und der eifersüchtige Ehemann, wirkliche Ehemann, nämlich der Astronaut Frank Horton. Zum einen kam ihm ja dieser Ehemann schon sofort bekannt vor. Dann hatte er immer eine Sonnenbrille an, auch in der Szene, als er ihm nach der Rasierklingen-Schlitz-Szene geholfen hat. Als er dann auch noch verschwunden ist, als man, was man ja nur im französischen Buch erfährt, die Nachricht erhält, dass der Marsflug vorverlegt wurde, ist Leonard jetzt klar, das kann nur der Astronaut gewesen sein, der seine Frau nochmal sehen wollte.
Ist aber auch merkwürdig, dass der Astronaut aus den Nachrichten erfahren muss, dass sein Start vorverlegt wurde, oder?
Frank Horton ist ja Soldat. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich unerlaubt von der Air Force Base entfernt hat. Dort weiß nun also niemand, dass man ihn zur Not im Hotel Imperial erreichen könnte und Handys gab es damals ja noch nicht. Vielleicht läuft auch gerade eine Suchaktion auf dem Kennedy Space Center und deswegen bricht er so abrupt auf. Er bittet jetzt Miss Turner, dass sie ihrem Mann, den sie vor dem Start nochmal kurz sehen darf, sagen soll, er soll sich weigern zu starten. Die Klimaanlage muss unbedingt auf Volllast eine Stunde lang getestet werden. Die eine Stunde konnte ich jetzt nicht rausfinden, wo das herkommt. Das habe ich auch bei einem oberflächlichen Blick durchs französische Buch nirgendwo gefunden. Miss Turner glaubt ihm am Anfang nicht, aber Leonard kann sie dann doch überzeugen. Sie verspricht dann, ihren Mann das alles mitzuteilen. Leonard legt ganz erschöpft auf und schläft ein. Ist auch verständlich, denn er hat ja schließlich schon eine Verfolgungsjagd mit dem Auto hinter sich, ein paar Sprints, er wurde mehrfach niedergeschlagen und hat auch noch müssen Haien entkommen. Insofern ist es in Ordnung, dass dann auch ein Agent des französischen Nachrichtendienstes jetzt einfach mal die Augen zumacht.
Schließlich ist seine Mission ja mehr oder weniger erfüllt. Im nächsten Kapitel wird Leonard in der Hotelhalle von einem Polizisten geweckt. Leonard hat mal wieder massive Verständigungsschwierigkeiten. Er weiß nicht, was der Polizist von ihm will und geht daher davon aus, dass er jetzt verhaftet ist, weil er seinen Auftrag ja nun nicht wirklich unauffällig ausgeführt hat. Jedenfalls komplimentiert dieser Polizist ihn in seinen Streifenwagen. Allerdings, wie Leonard findet, sehr höflich und er darf auch vorne sitzen und muss nicht hinten hinter diesem Verbrechergitter Platz nehmen. Und sie fahren zu Cape Kennedy. Dort ist schon allerlei Prominenz versammelt, unter anderem der Vizepräsident der USA, Mrs. Horton, Jean und Bob. Und Mrs. Horton, die ja gut Französisch spricht, erklärt ihm jetzt, was in den letzten Stunden passiert ist. Sie hat nach dem Telefonat mit Leonard ihren Mann gewarnt, dass er sich weigern soll zu starten und die Klimaanlage erst getestet werden muss. Das hat der Astronaut auch tatsächlich getan und nach 15 Minuten hat die Klimaanlage, die im Moment in der Rakete eingebaut war, tatsächlich den Geist aufgegeben. Daraufhin wurde der Countdown gestoppt. Auf Bitten der Hordens werden dann Jean und Bob erstmal aus Polizeihaft befreit. Bob weiß ja, dass die intakte Klimaanlage immer noch bei Charmin im Keller steht. Er holt sie, diese Klimaanlage wird getestet, läuft über eine Stunde lang einwandfrei. Bob baut die kurzerhand in die Rakete ein, der Countdown wird wieder gestartet und Frank Horton startet jetzt 2 Stunden oder 3 Stunden verspätet doch zu seinem Marsflug. Leonard ist jetzt Ehrengast auf der Tribüne, guckt sich den Start an und damit ist der Fall abgeschlossen. Alles ist gut. Das Einzige, was jetzt noch vor Leonard liegt, ist, er muss einen Bericht schreiben, in dem er seinem Vorgesetzten glaubhaft macht, dass er die ganze Zeit streng nach Vorschrift gehandelt hat und kein bisschen eigenmächtig. Und damit endet das Buch.
Aber das muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Verbrecher, der eine defekte Klimaanlage konstruieren lässt. Und dann geht man davon aus, naja gut, der hat nur eine. Und die, die wir ausgetauscht haben, ist ja wohl noch die aus der Rakete. Das heißt, wir gehen jetzt einfach dahin, holen die aus dem Keller des Verbrechers, Testen Sie mal ein bisschen, bauen Sie ein und schicken den auf eine mehrmonatige Mission. Also ich als Astronaut hätte mich aber geweigert und hätte gesagt, baut mir mal bitte eine neue Klimaanlage, wo Schermen noch nicht mehr in der Nähe gestanden hat. Dann kommen wir jetzt zu unseren Kategorien. Welche Verbrechen wurden denn hier begangen? Schermen und Sydney haben zusammen einen Mord geplant. Allerdings ist es mir jetzt hier juristisch nicht klar, ob der Mord wirklich schon begonnen worden ist. Denn Schermen hat zwar die Mordwaffe, also die defekte Klimaanlage, gekauft und aktiv sich besorgt, aber er hat sie ja nicht ausgetauscht gegen die intakte in der Rakete und der Astronaut ist auch noch nicht mit einer defekten Klimaanlage gestartet. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt schon ein Mordversuch war, denn schließlich geht ja auch jeder Krimi-Autor, der einen Mordfall beschreiben will, sich einen Mord ausdenken und fein planen. Aber er besorgt sich in der Regel dann halt keine Mordwaffe. Bei Schermen kommt noch hinzu Anstiftung zur Körperverletzung und zur Entführung. Bei Sydney ist es Erpressung. Er erpresst ja Schermen, dass der die ganze Klimaanlagengeschichte überhaupt erst durchführt. Möglicherweise auch noch Mord, denn im Buch wird etwas kryptisch beschrieben, Seraphin und seine Kumpane haben bekommen, was ihnen gebührt. Seraphin und seine zwei Helfer begehen die normalen Verbrechen, die jeder Handlanger begeht, also Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung.
Genauso natürlich auch die Handlanger von Sydney in den Ölmänteln.
Bei Leonard ist es so, er ist ja nach Amerika eingereist mit einem gefälschten Pass und im Buch wird auch schon beschrieben, dass er ja nicht mit der Polizei in Kontakt kommen soll, denn die Amerikaner mögen es überhaupt nicht, wenn ein fremdländischer Agent auf deren Gebiet tätig ist. Dazu ist bei Leonard und Bob noch Einbruchdiebstahl zu nennen. Sie stehlen ja die Klimaanlage von Schermen, die der durchaus rechtlich völlig korrekt sich hat konstruieren lassen. Und dazu kommt bei Leonard noch Sachbeschädigung bei der Sabotage der Brücke und wahrscheinlich gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.
Wäre dieser Fall heute noch möglich? Dazu muss ich erst mal sagen, dass ich hoffe, dass das auch 1970 so nicht möglich gewesen wäre, dass man einfach so auf eine Air Force Base gelangt, dass man mit, ach, den haben sie doch schon gesehen, den Wachposten übertölpelt und mal eben in der Nacht- und Nebelaktion in eine Mars-Raketenkapsel reingeht und dort eigenmächtig irgendwelche Geräte austauschen kann mit einem Schraubenzieher und zwei Anschlüssen abstecken. Außerdem glaube ich nicht, dass so eine Mars-Mission, die doch von langer Hand geplant sein muss, sich einfach so hin und her verschieben lässt. Sydney beschließt einfach mal, den Start um einen Monat vorzuverlegen. Dann kommt Horton und sagt, nö, ich starte jetzt nicht. Wir müssen erst die Klimaanlage nochmal testen. Der Countdown wird 10 Minuten, bevor er abheben soll, abgebrochen und dann neu gestartet. Er startet dann doch 3 Stunden später. Das ist alles so beliebig, das glaube ich einfach nicht.
Einige offene Fragen. Ich habe mich am Ende des Falles gefragt, wie denn die Kosten-Nutzen-Rechnung für die Sphinx hier eigentlich aufgeht. Das Ziel ist ja, dass Sydney Klimaanlagen für die NASA produzieren darf. Aber in welcher Stückzahl reden wir denn da? Ich meine, er muss ein U-Boot bezahlen und solange das U-Boot ja Leonard für ihn transportiert, kann das ja für die Sphinx nichts anderes machen. Das heißt, es sind eigentlich seine Kosten. Er muss die Spielschulden von Schermen bezahlen. Er muss seine ganzen Handlanger bezahlen. Die Informanten, okay, die sind sowieso da. Er plant einen kaltblütigen Mord an einem Astronauten. Dann, so wie man die Szenen liest, will er ja auch wahrscheinlich Leonard und Schermen danach umbringen und hat vielleicht auch Seraphin schon umgebracht. Und alles, um ein paar Klimaanlagen einzubauen. Auch wenn die Millionen kosten, das sind ja nicht alles Gewinne für ihn, er muss sie ja auch erst noch irgendwo produzieren. Also für mich passt das hinten und vorne nicht zusammen. Zumal ich bei dem Plan hier auch nicht so ganz weiß, wann soll denn die Klimaanlage jetzt überlastet werden. Eine Viertelstunde bei einer hohen Temperatur, ist das beim Start? Aber da ist die Rakete ja konisch und hat einen möglichst geringen Luftwiderstand. Vielleicht wird es da gar nicht so warm. Das heißt wahrscheinlich dann an der Landung der Kapsel, also am Ende der Mars-Mission. Und wenn normale Mars-Missionen heutzutage in 8 bis 10 Monaten braucht, dann reden wir hier von 1,5 bis 2 Jahren, wo Sydney überhaupt nichts davon hat, dass die Klimaanlage vielleicht hoffentlich dann mal kaputt geht.
Überhaupt bin ich auch nicht davon überzeugt, dass die Klimaanlage tatsächlich das crucial Bauteil in einer Rakete ist. Wie gesagt, ich ziehe mein Astronautenwissen vorwiegend aus dem Film Apollo 13. Aber da hatte ich den Eindruck, dass während einer Raummission eher eine Heizung gefragt ist als eine Klimaanlage und hohe Temperaturen höchstens beim Wiedereintritt auftreten. Und da sind die Temperaturen aber punktuell und in einem kurzen Zeitfenster so hoch, so um die 2000 Grad, dass da eine Klimaanlage auch nicht mehr viel hilft. Da braucht man einfach eine gute Isolation und ein paar gescheite Hitzekacheln.
Auch stellt sich die Frage, ob eine Mission wie die von Frank Horton, den interstellaren Raum zwischen Erde und Mars zu untersuchen, bemannt sinnvoll ist oder ob das nicht besser über Sonden durchgeführt werden sollte. Heutzutage sowieso, aber möglicherweise auch damals schon. Ich wäre auf jeden Fall nicht geeignet gewesen, eine Mission wie die von Frank Horton durchzuführen. Wenn ich monatelang zum Mars fliege, dann möchte ich auch landen. Ich fand es gut, was die NASA damals mit Michael Collins gemacht hat, der ja im Mondorbit blieb, während Armstrong und Aldrin auf dem Mond landen konnten. Collins hätte die Möglichkeit gehabt, in einer späteren Apollo-Mission ebenfalls auf dem Mond zu landen. Aber bei Mars-Missionen, die wahrscheinlich eher in Jahren rechnen, gibt es diese Möglichkeit höchstwahrscheinlich nicht.
Was wird eigentlich aus den ganzen Bösewichten? Ich gehe mal davon aus, dass Sidney und Kommandante Burma mal wieder entkommen, damit sich Leonard auch in späteren Fällen noch weiterhin mit der Sphinx rumschlagen kann. Das sei mal dahingestellt. Aber was passiert mit Seraphine und seinen zwei Kumpels bzw. mit Charmin? Diese kryptische Andeutung von Sidney lässt vermuten, dass Seraphine und seine Kumpels möglicherweise schon nicht mehr leben. Aber Charmin haben wir auch das letzte Mal auf Sidneys Insel gesehen. Insofern, wo der bleibt, wird nicht ganz klar. Dass Jean im Anschluss noch mal einen neuen Vormund erhält, wenn Charmin nicht mehr auftaucht, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Es wird ja gesagt, dass sie demnächst volljährig wird. Eine weitere Frage beschäftigt sich noch mit den Polizeivorschriften in Amerika, von denen ich zugegebenermaßen keine Ahnung habe. Aber wir erfahren ja, dass die Polizisten zumindest am Anfang der Verfolgungsjagd Bob schon eingesammelt haben. Und da stellt sich für mich die Frage, ob so eine Verfolgungsjagd überhaupt erlaubt ist, wenn schon ein Gefangener hinten im Auto sitzt, beziehungsweise später dann Jean auch noch, also eine Verfolgungsjagd mit zwei Gefangenen. Und auf der anderen Seite, warum dieses eine einsame Polizeiauto, das Leonard verfolgt, nicht längst schon Verstärkung gerufen hat und eine Straßensperre errichtet wird, die auf der anderen Seite der Brücke Leonard aufhält, sodass nicht unbedingt diese beiden Polizisten ihn schnappen müssen.
Eine offene Frage für mich, jetzt nicht speziell zu dem Buch, sondern generell zu der Reihe. Warum denn die anderen Bände nicht übersetzt worden sind? Ich habe mir mal so ganz locker überlegt, es ist ja 2003 eine Neuauflage in Frankreich herausgekommen. Es ist auch kein Problem, heutzutage an alle Leonard-Bücher heranzukommen. Vielleicht könnte man sich die mal besorgen, einscannen, Text erkennen, mit einem automatischen Programm übersetzen. Und da es ja einige deutsche Übersetzungen schon gibt, könnte man vielleicht dort Sätze benutzen, um die automatisch übersetzten Transkripte dann fein zu tunen. Und dann hätte man vielleicht auch die ganzen anderen Leonard-Romane, von denen ich überhaupt nicht weiß, worum es da geht. Allerdings müsste ich mich dazu zuerst über die rechtliche Lage informieren, um herauszufinden, ob ich für den Privatgebrauch das auch ohne Urheberrechtsverletzung so durchführen kann.
Solltest du nochmal im Lotto gewinnen und diesmal den Schein nicht verschlampen, könntest du ja auch einen Übersetzer engagieren. Kommen wir zum Fazit. Ich habe ja, wie gesagt, keine Kindheitserinnerungen an Leonard. Trotzdem finde ich die Serie sehr unterhaltsam zu lesen, wenn man sich darauf einlässt, dass es ein fiktionales Setting ist und den Realitätscheck mal beiseite lässt. Dieser Fall ist jetzt nicht mein Lieblingsfall aus der Leonard-Reihe. Ich mag andere lieber, aber es lässt sich trotzdem sehr unterhaltsam lesen. Daher von mir ein neutraler Daumen.
Bevor ich zu meinem Fazit komme, noch ein kurzer Vergleich: deutsches Buch und Kassette. Ich war überrascht, als ich die Kassette das erste Mal gehört hatte. Sie hat eine Titelmusik, die mich frappant an 80er Jahre Fernsehserien erinnert hat, hier insbesondere Stingray. Es klingt überhaupt nicht wie die Musik eines Hörspiels. Die gesamte Machart und die Sprache hat mich an Edgar Wallace erinnert. Also es kommt schon so eine Art Agentenfeeling rüber, das ist ganz gut gemacht. Die Auswahl der Szenen ist anders als im Buch, insbesondere die eigentlich wichtigsten Szenen, Bob und Leonard im Keller, also die Klimaanlage mitnehmen, und der Austausch an sich, die sind recht kurz gehalten in der Kassette. Die amüsante Szene mit dem Rasierklingenschlitz ist in der Kassette überhaupt nicht drin. Da gibt es einfach eine Verbindungstür zwischen den beiden Bädern und Leonard klopft ganz profan Morsezeichen. Ich kann zu der Kassette keine Wertung abgeben, realistischerweise, weil es wäre unfair. Ich kenne das Buch so viel länger und habe es so viel häufiger gelesen als die Kassette gehört, dass auf der einen Seite die Kassette schon ähnlich ist, aber so ähnlich, dass es sich falsch anfühlt gegenüber dem Buch, aber wiederum nicht so weit weg, dass es ein eigener Fall ist. Nun zu meinem Buchfazit. Für mich ist Leonard und die Astronauten ein sehr spannender Fall. ist auch eine meiner Lieblingsfolgen in der gesamten Reihe. Sie ist recht linear erzählt und was ich gut finde ist, dass Szenen ohne Leonard recht schnell zu Leonard zugeführt werden. Ich mag den Schreibstil, der ist flott, manchmal auch amüsant, mit einem zwinkernden Auge. Es ist hier ganz interessant, dass der Schreibstil sich beschleunigt. Die ersten, ich glaube, 6 Kapitel gehen über 4 Tage und die letzten 4 Kapitel beschreiben dann nur den einen Vormittag. Man bekommt also schon das Gefühl, da kulminiert es jetzt. Es ist, wenn man genau drauf achtet, ein Mitratefall. Der Autor streut Informationen wie, man sieht keine Veränderung, aber eigentlich hätte ja eine Klimaanlage ohne Kratzer da sein müssen. Die ganzen Hinweise auf die Identität Turner Horton werden auch gestreut. Das heißt, wenn man es genau Wort für Wort liest, dann könnte man mit Leonard mitdenken. Ein bisschen negativ hier ist die deutsche Übersetzung, da sie uns eine ganz wichtige Szene vorenthält, in der wir Informationen gerade über die Identität von Horton und auch über den vorverlegten Starttermin bekommen. Das trübt den Mitrate-Eindruck so ein bisschen. Dennoch muss ich sagen, das ist eine super Geschichte und von mir gibt's ganz eindeutig 2 Daumen nach oben. Damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir ein Hörspiel aus der Reihe TKKG besprechen. Darin werden 3 finster, entschlossene Jungs die Handlung vorantreiben. Bis in 4 Wochen.